886 Radiothek. Der 886 Zeitungscheck.
Wir schauen zu den Schlagzeilen und plaudern über ein paar der Top-Themen des Tages, wie gewohnt, um diese Uhrzeit und starten da mit einer potenziell sehr brisanten Geschichte, die uns dann die nächsten Monate beschäftigen könnte und würde. Und der Anlassfall ist auch sehr spannend. Der Leitartikel der Presse hat da die Überschrift „Ein Untersuchungsausschuss mit Sprengkraft“. Die FPÖ möchte ihr Recht auf Einsetzung eines Urschusses nutzen und den Deep State im Innenministerium untersuchen. Und der Anlassfall dafür ist die Causa Pilnacek, der ehemalige Sektionschef im Justizministerium, der ja unter sehr mysteriösen Umständen im Oktober 23 ums Leben gekommen ist und wo bis heute einige sehr, sagen wir mal, große Fragen im Raum stehen. Sagen wir es mal so. Sehr große Fragen, offene Fragen sind da im Raum. Und es ist sehr, sehr spannend. Die FPÖ ist als Oppositionspartei einfach groß genug, aufgrund der zahlenmäßigen Stärke, dass sie einen U-Ausschuss alleine einsetzen könnte. Braucht es jetzt keine zweite Oppositionspartei dafür. Und es geht aber immer nur ein U-Ausschuss gleichzeitig. Jetzt ist immer die Frage auch, wie genau wählt man so ein Thema bei einem U-Ausschuss? Weil das ist dann immer auch entscheidend dafür, welche Fragen überhaupt beantwortet werden dürfen. Das war bei den letzten U-Ausschuss nicht mehr so ein Thema. Ist das Thema zu weitläufig gefasst? Gibt es ein Problem? Ist es zu eng gefasst? Dann heißt es, nein, das ist außerhalb des Zuständigkeits- oder der thematischen Zuständigkeit, dann darf man es nicht machen und so weiter und so fort. Und wortwörtlich sagt da die FPÖ, das soll der tiefe schwarze Staat im Innenministerium sein. Also die Übersetzung von Deep State, tiefer Staat, ist zwar jetzt wortwörtlich, aber nicht unbedingt inhaltlich sehr, aber ja, wurscht, der Deep State soll es jetzt sein. Also sprich, wie sehr die ÖVP hier politisch agiert im Innenministerium, das ist da das Thema. Und Anlassfall eben sind die vielen offenen Fragen, die vor allem Peter Pilz hier ja auch in einem aktuellen Buch quasi aufgezeigt hat, rund um den Fall Pilnacek. Zur Erinnerung, den hat man nach einer Geisterfahrt alkoholisiert, dann ein paar Stunden später tot aufgefunden in einem Fluss. Ja, einem Auslauf an der Donau.
Seiten an der Donau,
ja. Seiten an der Donau. Und das ist dann extrem schnell eigentlich sofort als Selbstmord dargestellt worden. Und es sind eben so offene Fragen wie, warum zum Beispiel hat die Polizei vor Ort der Ärztin quasi gesagt, na, Obduktion braucht man keine. Obwohl sie gemeint hat, man braucht definitiv eine Obduktion. Warum sind die Spuren nicht ordentlich gesichert worden? Warum ist das Handy nicht gesichert worden und ausgewertet worden, sondern sehr schnell der Witwe dann zurückgegeben worden zum Beispiel, die es dann letzten Endes mit einem Bunsenbrenner zerstört hat? Warum sind andere Daten vom Fitness-Tracker, also von dieser Smartwatch und so weiter und so fort? Warum ist von einem Selbstmord gesprochen worden, wenn Christian Pilnacek massive Verletzungen aufgewiesen hat, während dann in einem Bericht von der Polizei gestanden ist, einen oberflächlichen Kratzer? Es gibt hier wahnsinnig viele Fragen. Es schreibt die Presse auch hier natürlich, es ist nicht so, dass der U-Ausschuss jetzt quasi den Kriminalfall lösen könnte oder sollte, nicht die Aufgabe. Aber natürlich Vorgänge der öffentlichen Hand, der öffentlichen staatlichen Organe, zum Beispiel Polizei und Staatsanwaltschaft, die kann sich ein U-Ausschuss schon anschauen und eben schauen, gab es hier Weisungen? Gab es hier irgendwelche Anordnungen zu sagen, na, lassen wir es einfach so und so? Das ist halt sehr, sehr spannend. Und sicher ein U-Ausschuss, der für die Republik sehr, sehr wichtig ist, weil dieses Thema natürlich schon höchst brisant ist.
Ja, gibt auch Hinweise, dass da hohe Beamte in der Polizei und der Politik da involviert waren.
Es gibt sicher Hinweise.
Ja.
Und das könnte ein U-Ausschuss natürlich dann schon genau nachvollziehen und eben auch Leute einvernehmen und fragen, wie war das, wie ist es zu dieser Weisung gekommen und so weiter und so fort. Dazu zu empfehlen auch der entsprechende Podcast der Dunkelkammer.
Ja.
Podcast heißt die Dunkelkammer. Und da wird Peter Pilz interviewt und erzählt viel dieser offenen Fragen und bringt das wirklich sehr gut rüber. Dauert ein bisschen, ich glaube über 1,5 Stunden.
Ja, ich glaube.
Aber das ist ein Audio-Thriller und man fragt sich wirklich jedes Mal, das kann nicht sein, dass das so ist oder so gelaufen ist. Also hier Hörempfehlung, wenn man die Zeit hat, da reinzuhören. Sind gespannt, ob der U-Ausschuss so kommt und was dann genau vor allem die Thematik ist, die beleuchtet wird.
Podcast kann man sich auch kostenlos anhören.
Der ist kostenlos, ja genau. Ja. Gut, dann schauen wir weiter nach Deutschland. Ein Thema, ein dauerbrennendes Thema bei uns. uns, aber nicht nur bei uns. Um Gottes Willen, Hilfe, Bargeld wird abgeschafft. Nein, was ist da das Thema?
Bargeld oder bargeldlos, das ist ein heißes politisches Thema. In Österreich ist ja gar nicht lange her die Diskussion, ob Bargeld in der Verfassung verankert werden soll. In Deutschland geht es jetzt offenbar in die komplette Gegenrichtung. Gibt es einen Artikel von Welt.de. Steuerbetrug bekämpfen. CDU und SPD wollen Kartenterminals zur Pflicht machen. In Deutschland laufen ja gerade die Koalitionsverhandlungen für die nächste Regierung zwischen CDU und SPD. Und offenbar gibt es da den Plan, Gewerbetreibende dazu zu verpflichten, dass sie bargeldlose Zahlungen akzeptieren. Das steht so im Verhandlungspapier der Arbeitsgruppe Haushalt, Steuer und Finanzen. Also verpflichtende digitale Bezahlmöglichkeit. SPD-Finanzpolitiker Michael Schrodi sagt dazu, ja, wir setzen uns für eine echte Wahlfreiheit im Zahlungsverkehr ein. Und das Ganze steht natürlich auch unter dem Motto Steuerbetrug bekämpfen. Schrodi sagt, die Zeit der offenen Ladenkasse muss vorbei sein. Wir setzen uns für eine allgemeine Registrierkassenpflicht ein. Ja, die gibt es nämlich in Deutschland nicht. In Österreich gibt es ja seit 2016 aber einen gewissen Umsatz. In Deutschland gibt es die nicht. Und vor allem in bargeldintensiven Bereichen geht es da auch darum, Steuerbetrug zu bekämpfen. Das zeigt sich bei Betriebsprüfungen dort immer wieder, dass Umsätze in der Steuererklärung zu niedrig angesetzt waren. Und da gibt es Schätzungen, dass dadurch dem Staat Deutschland jährlich 10 bis 15 Milliarden Euro an Umsatz und Gewinnsteuern entgehen. Also es ist schon heftig. Und natürlich, ja, also wenn die Registrierkasse kommt und man viel mehr mit Karte zahlt, das kannst du halt dann einfach sehr viel schlechter nur dann quasi unter die Hand fallen lassen. Deutsche Hotel- und Gaststättenverband, DEHOGA heißt er, sieht die Pläne kritisch, sagt, naja, es gibt eh schon steigende Betriebskosten, sinkende Erträge. Das ist dann eine zusätzliche Belastung für die Betriebe, weil ja, Kartenzahlungen, mobile Bezahlverfahren, das ist mit zusätzlichen Kosten verbunden, Miet, Servicegebühren für die Kartenlesegeräte, auch Transaktions-, Umsatzgebühren und so weiter. Unterstützung gibt es, wenig überraschend, von der Deutschen Steuergewerkschaft, die sagt, na, wenn jeder mit Karte zahlen wird, dann wären die Steuerannahmen sehr, sehr viel höher. Und finde ich ein spannendes Thema zum Abschluss. Da habe ich noch eine Frage, vielleicht eine kleine Schätzfrage. Welches Land glaubt ihr, oder keine Schätzfrage, welches Land glaubt ihr, hat die meisten Transaktionen pro Kopf im bargeldlosen Zahlungsverkehr in Europa?
Ich sag irgendwas aus Skandinavien, weil die sind immer weit vorn.
Oh, das finde ich gut.
Schweden.
Ja, Norwegen ist es.
Ja. Norwegen, ja.
Und zwar 708 Transaktionen pro Jahr pro Kopf. Und in Deutschland sind es nur 284, also viel weniger. Und Österreich sogar noch weniger, nur 247. Also wir sind da wirklich in den bargeldlosen Zahlungen noch weit hinten.
Ja, das ist so vielen Leuten sehr wichtig. Muss man auch sagen, hier geht es ja auch nur um eine Wahlfreiheit.
Genau, da geht es nicht darum,
die Idee, das Bargeld abzuschaffen, sondern nur
nicht, ja.
Überall soll man mit Karte auch zahlen können.
Können, so ist
das
es.
Auch sehr wichtig. Genau. Gut, und Plastik, sind wir gleich dabei? Plastik zahlen, nein, aber hier Plastik, das ein Problem ist.
So ist es. 414 Millionen Tonnen Plastik haben wir im Jahr 2023 auf der ganzen Welt produziert und Tendenz ist weiter steigend. Nur ein kleiner Teil davon war recyceltes Plastik oder Kunststoff, also basierend auf nachwachsenden Rohstoffen. Das heißt, mehrere Millionen Tonnen Plastik gelangen jedes Jahr in die Meere und schaden vielen, vielen Tieren. Eine neue Entwicklung könnte da jetzt eventuell für Entlastung sorgen, ist eine Schlagzeile auf der Standard.at. Nämlich, Forschende entwickeln Plastik, das sich im Meerwasser zersetzt. Eine Plastikalternative also, die biologisch abbaubar ist und sich im Meerwasser auflösen soll und dann auch noch Nährstoffe für Tiere und Pflanzen liefern soll. Entwickelt von Forschern in Japan, quasi ein neuer Kunststoff. Und das heißt, wenn dieses Plastik eben mit Salzwasser in Berührung kommt, soll es dort circa ungefähr 8,5 Stunden brauchen, bis es sich zersetzt. Übrig bleiben dann nicht giftige Stoffe, die dann eben sogar als Nährstoffe im Meerwasser dienen können. Und es ist auch eigentlich der Plan, dass es genauso widerstandsfähig wie herkömmliches Plastik sein soll. Die Frage ist aber natürlich, ist dieser Ansatz denn vielversprechend? Und in dem Artikel meldet sich auch eine Kunststofftechnikerin der TU Wien, die sagt, grundsätzlich ja, ist dieser Ansatz vielversprechend. Allerdings, es gibt so viele Kunststoffarten auf der Welt, die so unterschiedlich sind, dass es schon sehr schwer ist, quasi diesen einen neuen Kunststoff zu finden, der besser ist als die anderen und dazu auch noch kostengünstiger. Also auch das ist immer ein Problem mit der Preisfrage. Und die Frage ist natürlich bei dem auch, was ist, wenn ich aus eben einem Plastikbecher trinke, der aus diesem neuen Plastik besteht und dann habe ich da ein salzhaltiges Getränk drinnen. Würde sich dieser Becher...
Ich habe mir das auch sofort überlegt. Und dann habe ich nachgedacht, wie viele salzhaltige Getränke ich so im Durchschnitt trinke. Und
das habe ich auch überlegt.
Ich glaube, jetzt heuer null.
Ja. Manchmal trinke ich ein Ayran. Das ist so ein salzhaltiges Joghurtgetränk. Ja.
Je nachdem, wie viele isotonische Sportdrinks du hast.
Oh, stimmt. Ist auch, bei diesen isotonischen Getränken ist
ja
auch
Salz drin.
Ne? Okay, ja. Spannend, ja.
Also das wäre dann... Ich denke schon.
Schmeckt zumindest nicht so. Aber naja, also ich weiß es nicht.
Wäre theoretisch eben das Problem, dass sich der auflösen könnte. Mhm. Aber auch dafür haben sie eine Lösung, nämlich eine, sie nennt sich hydrophobe Schicht, damit das Material geschützt wird. Wenn da aber dann ein mini kleiner Kratzer drinnen ist, dann würde sich das Material doch nach 8,5 Stunden auflösen.
Wer trinkt 8,5 Stunden an Getränk?
So ist es.
Ja, aber es muss 8,5 Stunden vielleicht länger im Regal stehen.
Genau. Also. Im besten Fall möchte ich es ja vorher auch mit irgendwo
Das wird ja, also ich meine, okay. Ja, stimmt, gut. Fairer Einwand. Okay. Ja. Wurscht, auch wenn es nicht gleich akut umgesetzt wird, grundsätzlich gut, dass
eine
in diese Richtung
sehr gute Idee.
Sich Dinge tun.
Fall.
Ja, dass man da was erforscht. Sehr gut.
Die 88.6 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf radio88.6.at. 88.6